Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Technischen Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Heute ist der 15. Oktober 2015. Es ist gerade kurz nach 11 Uhr abends. Die Sitzung ist beendet. Jetzt findet gerade noch eine Beratungssitzung der Abgeordneten statt. Deswegen kann es auch sein, dass gleich der Daniel mal kurz aufspringt, wenn die nochmal rauskommen, um Video-Statements abzugreifen. Aber wir podcasten hier erstmal. Heute wurden zwei Zeugen befragt, und zwar zum einen der Brandon Bryant, ein Ex-Drohnenoperator, und zum anderen die Frau K., die wir bei der vorletzten Folge schon drüber gesprochen haben. Die war am Donnerstag vor zwei Wochen, wurde sie befragt im Ausschuss. Und eine dritte Zeugin, die eigentlich geladen war, Frau Leistner-Rocker, die wurde heute nicht mehr verhört, dazu hat die Zeit nicht gereicht. Bevor wir jetzt direkt einsteigen, will ich erstmal die Gäste begrüßen. Und zwar haben wir da zum einen Daniel Lücking. Hallo Daniel.
Hallo Jonas.
Was machst du?
Ach ja, ich bin immer noch Online-Journalist und twittere mir die Finger wund, wenn Twitter denn funktioniert. Das war heute nicht immer gegeben.
Genau, die meisten kennen dich mittlerweile schon ganz gut, aber es kann ja immer sein, dass neue Hörer bei dieser Folge einsteigen. Dann haben wir noch Stella.
Ja, hallo, ich bin Stella Schiftig, bin Grafikerin und ich zeichne die Zeugen, weil die Aufnahme von Bild und Ton während der Anhörung verboten ist.
Genau, und dann haben wir noch den Cebas vom CCC.
Ja, schönen guten Abend, ich bin der Cebas vom Chaos Computer Club Berlin und versuche hier so ein bisschen die technischen Hintergründe zu erläutern.
Sehr schön, danke. Dann ganz kurz, bevor wir jetzt noch zum Untersuchungsausschuss und zur heutigen Sitzung kommen, will ich kurz noch ein Thema aufgreifen, was gestern hochgeploppt ist. Und zwar gab es gestern einen Spiegelbericht und heute dazu noch etwas ausführlicheren Artikel auf Süddeutsche Zeitung online, dass es eine neue Selektorenaffäre gibt oder sozusagen eine Erweiterung dieser. Und zwar, bisher war ja der Stand der Dinge, dass die NSA eben Selektoren in BND-Systeme eingespeist hat und da möglicherweise oder sehr wahrscheinlicherweise Selektoren dabei waren, die gegen sozusagen deutsche Interessen zuwiderlaufen. Also zum Beispiel Selektoren, die mit denen europäische Firmen wie EADS ausgespielt werden sollten. Dazu gibt es ja aktuell die Überprüfung der Selektoren durch den vom Bundeskanzleramt eingesetzten Sonderermittler Kurt Graulich. So, und die Geschichte, die jetzt gestern aufgekommen ist, besagt, dass eben auch der BND möglicherweise Spionage betrieben hat gegen Partnerländer, also die USA und Frankreich sind hier genannt. Es heißt also, dass möglicherweise US-Politiker in einem großen Stil die Kommunikation abgehört wurde, soweit es möglich war. Dies ist dann wohl laut den Medienberichten im Sommer 2013 danach den Snowden-Enthüllungen eingestellt worden. Man kennt ja den bekannten Satz von Angela Merkel, Ausspielen unter Freunden, das geht gar nicht. Genau, also das ist jetzt erstmal nur kurz der Hinweis auf diese Veröffentlichung. Den Artikeln verlinke ich auch entsprechend und wir hören uns jetzt noch kurz an, was der SPD-Mann Christian Fiesek dazu sagt.
Ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Es zeugt vor allen Dingen von einem Umstand, dass wir allerschwerste Organisationsmängel im Bundesnachrichtendienst haben und dass auch die Kontrollinstitutionen, namentlich hier das Bundeskanzleramt, in der Verzahnung und Vernetzung mit dem Bundesnachrichtendienst nicht funktionieren.
So, das war Christian Fieseks Aussage zu dem Skandal, der jetzt gestern aufgetaucht ist.
Ja, zu dem Skandal muss noch eins gesagt werden. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir es erlebt haben, dass am Mittwochabend vor NSA-Ausschusssitzung irgendetwas Neues beim BND hochploppt, das dann am Donnerstagmorgen beziehungsweise im Laufe des Donnerstags erstmal die Berichterstattung bestimmt. Und wir haben das so analog ganz genau auch im Jahr 2014 erlebt, als William Binney und Thomas Drake gehört werden sollten. Auch da am Vorabend des Ausschusses wieder eine total vorhersehbare oder ja, überraschende Entwicklung beim BND, die dann schwupp ganz viel Zeit am Tag gekostet hat. Wir sind heute mit der öffentlichen Sitzung dann auch mal prompt zwei Stunden nach hinten gerutscht, bis Brandon Bryant dann gehört werden konnte. Es ist fraglich, ob das einfach gemacht wird, um die Zeugen zu grillen oder um einfach nur sämtliche Medienplätze frühzeitig mit dem Thema zu besetzen, weil für alle anderen Medien, egal ob Print oder Video, ist es so, je früher das Thema fertig und berichtenswert ist und in die Zeitungen kommt, desto eher ist man an dem Tag damit durch.
Das stimmt. So, jetzt aber geht's zur Besprechung, zur Abschlussrunde zu der heutigen Ausschusssitzung. Und du hast es schon gesagt, der erste Zeuge war Brandon Bryant. Brandon Bryant ist ein Ex-US-Drohnen-Operator. Das heißt, er hat als Co-Pilot sozusagen die Drohnen gesteuert oder halt die Laser bedient, um die Raketen ins Ziel zu lenken. Und ich würde mal sagen, Daniel, du kannst bestimmt schon mal was dazu sagen, weil du hast dich mit dem ganzen Thema Geheimer Krieg auch schon länger auseinandergesetzt und du warst jetzt auch den ganzen Tag schon da. Wie war denn dein Eindruck von der Anhörung von Brandon Bryant?
Ja, also erstmal war es nicht überraschend, was Brandon Bryant zu Protokoll gegeben hat, weil er ist seit mehreren Jahren am Thema aktiv, äußert sich sehr offen dazu, wie der Drohnenkrieg in den USA geführt wird und zustande kommt und wie sich das auch in aller Welt auswirkt. Brandon Bryant hat dazu auch schon vor den Vereinten Nationen ausgesagt, also in Anwesenheit der jeweiligen Vertreter der 190 Länder um den Dreh auf dem Globus und bisher hat man davon abgesehen, ihn in irgendeiner Art und Weise zu verfolgen. Insofern war er auch heute in den Inhalten, so wie er sie präsentiert hat, total ruhig, unerschütterlich, hat sie sachlich vorgetragen, klar und eindeutig vorgetragen, so wie wir das bei ganz wenigen Zeugen bisher im Ausschuss erlebt haben, die einfach frei von der Leber weg, für jeden nachvollziehbar, ganz klar schildern, was denn da stattgefunden hat. Das war wirklich eine erfrischende Sitzung, ihn so zu erleben. Aber wir können ja noch mal schauen, wie das auf die anderen gewirkt hat.
Ja, auf mich hat er wirklich sehr natürlich frei von der Leber weggewirkt. Also wenig, also nicht verstellt. Also ohne Kalkül wirklich so, wie er erlebt hat, natürlich in der subjektiven Wahrnehmung, aber wirklich so, dass er das Gefühl hat, das möchte ich jetzt erzählen, das möchte ich mich freisprechen von, also mich loswerden. Und das war wirklich, der erste Zeuge, der wirklich keine Frage offen gelassen hat, also sich um keine Antwort gewunden hat, sondern einfach wirklich jede Frage von der Leber weg beantwortet hat, so nach seinem Gewissen. Und das fand ich sehr, sehr erwähnenswert eigentlich.
Ja, ich würde eure Einschätzung, also die teile ich auch. Allerdings muss ich sagen, also ich habe mich jetzt mit dem Thema gar nicht mal so super viel mit auseinandergesetzt, aber wenn man so ein paar Dokumentarfilme zu dem Thema Geheimer Krieg vorher...
Oh. Wir müssen die aktuelle Sendung kurz unterbrechen.
Genau.
Der Ströble ist mit Schokolade anwesend.
Komm, hau rein, Stella. Vielen Dank.
Ich habe das leider erst sehr spät gelesen. Hätte
ich, sehr ich hatte bereits 3,5 Tafeln.
Danke.
Danke für einen
schönen Abend. Schönen Abend noch.
Diese Schokoladensendung wurde, diese Schokoladenunterbrechung wurde gesponsert von Hans-Christian Ströbele.
Genau, das war jetzt. So, jetzt muss ich erstmal wieder den Faden finden. Ach genau, wir waren dabei, dass ich eure Einschätzung teile, aber... ich muss sagen, ich habe mich mit dem Thema Drohnenkrieg gar nicht mal so viel auseinandergesetzt, aber Brandon Bryant ist ja so in den Dokumentarfilmen zu diesem Thema eigentlich immer, da ist er immer zu sehen. Und von daher kam es mir heute jetzt nicht so vor, als ob so viel Neues rausgekommen wäre. Also es war im Prinzip eigentlich nochmal so eine sehr lange Zusammenfassung von dem, was man auch schon aus verschiedenen anderen Medienberichterstattungen kennt. Ja, ich weiß nicht, wer von euch hat da was Neues?
Also er hat heute halt wenig neue Erkenntnisse geliefert, lag aber auch ganz einfach daran, an der Fragestellung, die von den Abgeordneten halt gekommen ist. Weil er ist sonst ein Typ, der alle Fragen, wie schon erwähnt, offen und ehrlich beantwortet und nimmt da auch kein Blatt in den Umschreibungen vor den Mund, was vorgefallen ist. Oder welche Ereignisse passiert sind während seiner Dienstzeit und gibt da immer gerne eine sehr freudige Auskunft drüber.
Was für mich persönlich, auch wenn ich mich mit den Dokumentationen schon auseinandergesetzt habe und ihn zum Beispiel bei Podien wie hier in Berlin beim Disruption Network Lab gesehen habe, was für mich neu war, dass diese Kommunikation innerhalb des Containers, wie die ablief. Er hat beschrieben, dass da zwar der Drone Operator und der Pilot zusammensitzen und dass es da auch einen sogenannten Screener gibt, der irgendwo im Einsatzland sitzt und sich anschaut, was die Drohne an Bildern überträgt und natürlich den Customer, für den dieser Abschuss getätigt wird. Das war im Prinzip in den Dokumentationen überall schon enthalten. Er ist aber heute nochmal explizit darauf eingegangen, dass es auch parallel zu diesem Betrieb von diesen 2 bis 4 Leuten einen Chat gab, einen IRC-Chat, und in dem seien rund 115 Leute anwesend gewesen in unterschiedlichsten Funktionen und Positionen, die dann auch eben an diesen Abschüssen beteiligt gewesen sind. Und nur wenn es dann um ein konkretes Ziel gegangen sei, sei man in eine Art privaten Chatmodus gegangen. Das war etwas, was ich für mich als neu mitgenommen habe, so in der Beschreibung. Er ist dann auch nach den ethischen Hintergründen nochmal gefragt worden, wie er denn den Drohnenkrieg einordnet, und sagte dann, ja, Drohnenkrieg, das ist im Endeffekt eine recht billige Lösung, denn die Ausbildung eines Tornado-Piloten oder Kampfflugzeugpiloten kostet mehrere Millionen Euro oder halt auch mehrere Millionen Dollar. Und im Vergleich dazu ist es sehr günstig, einen jungen Menschen kurz nach dem Highschool-Abschluss mit Computerspielerfahrung zu nehmen und eben an so eine Konsole zu setzen, ihn da 16 oder 20 Stunden am Tag drin zu halten, nein, 12-Stunden-Schichten waren es, über die gesprochen wurde, und dann
hochgradig isoliert,
dort zu halten und im Grunde genommen aber auch von der eigentlichen Handlung loszulösen. Denn Brandon Bryant hat beschrieben, dass die Entscheidung über Abschießen oder nicht abschießen ganz woanders getroffen wird. Er hat beschrieben, dass es keinen Unterschied macht, ob er jetzt den Knopf drückt oder nicht drückt. In dem Moment, wo er ihn nicht gedrückt hätte, hätte man irgendjemand anderen genommen und an das Pult gesetzt und der Abschuss hätte trotzdem stattgefunden. Es ist kaum zu greifen und kaum zu fassen, dass er 1626 Menschen bescheinigtermaßen vom Dienstherrn getötet hat, aber letztendlich ein Werkzeug der US-Armee war und gar keine Handlungsmöglichkeit gehabt hat.
Außer eben dann den Dienst zu quittieren, was er dann ja auch letztlich gemacht hat aus Gewissensgründen. Ganz kurz nochmal zu dem, was du eben gesagt hast, also eben diese günstige Variante des Drohnenkriegs, weil man eben die Leute auch relativ schnell solche Dinge steuern kann oder eben daran an der Bedienung oder da teilhaben lassen kann. Also er hat selbst nochmal gesagt, er ist, glaube ich, innerhalb von einem Jahr seit dem Eintritt in die Armee oder in die Air Force.
Die Bildanalyse genau. Punktieren des Lasers und der Abschuss ist ja losgelöst von der Analyse des Bildes. Also die in einer anderen Stelle wird das Bild analysiert und sagt, okay, das ist ein Target, das ist zum verdient zum Abschuss freigegeben. Also diese Analyse der Scan, das ist innerhalb eines Jahres ausgebildet oder ist, wie sagt man so,
ausgebildet.
Eine Grundlagenschulung.
Ja. Genau, also da wollte ich auch nochmal sagen, also er hat aber auch gesagt, das Training war aus seiner Sicht unvollständig oder zu kurz. Ich wollte jetzt nochmal kurz erstmal auf einen anderen Komplex zurückkommen, wir können ja dann gleich nochmal das Thema wechseln, aber erst nochmal die Bedeutung des US-Stützpunktes Ramstein in Deutschland und da vielleicht nochmal kurz erklärt, wie das überhaupt abläuft. Also wir haben die Drohnen, die in verschiedenen Gebieten im Nahen und Mittleren Osten und in Afrika unterwegs sind, also Somalia, Jemen, Irak, Afghanistan und Pakistan. Und diese Drohnen, die werden auch da irgendwo in der Nähe gestartet, die sind dann mit einem Satelliten verbunden und dieser Satellit hat wiederum einen Downlink. Genau, richtig, CNN-Satellit. Und der hat dann wiederum eine Verbindung zum US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland. Und von dort gibt es wohl eine Glasfaserverbindung direkt in die USA, ins Pentagon wohl hieß es, und eben auch in die verschiedenen Luftwaffenstützpunkte in den USA, wo dann die eigentlichen Drohnenpiloten und Operator sitzen. Das ist dann in Nevada unter anderem. Genau, so ist der Ablauf oder so funktioniert das Ganze technisch. Und er hat sich heute nochmal ganz deutlich gesagt, wie er es auch schon in Dokumentarfilmen gesagt hat, aber er hat es eben heute nochmal gesagt, Rammstein ist aktuell unverzichtbar für diesen Drohnenkrieg. Alles läuft über Rammstein, alle Signale zwischen den Drohnen, ja, verlaufen darüber.
Genau, also er hat es beschrieben als Nachlässigkeit und quasi als Arroganz des US-Militärs, dass man Rammstein zu dieser Basis ausgebaut hat und dass es auch quasi keine andere Möglichkeit gibt, dieses Element Rammstein, diese Relaisstation momentan zu ersetzen. Also wenn Rammstein, genau, Faulheit, Überheblichkeit, so hat das glaube ich formuliert, dass man einfach diese Station auch ohne Redundancy, also ohne Backup-Lösung, ohne Ersatzlösung gebaut hat. Insofern ist es derzeit so, das Signal, was durch den großen Teich im Rahmen einer Glasfaser läuft und in Rammstein ankommt, wenn das gekappt wird, oder es ist ja nicht nur eine Glasfaser, es ist ja möglicherweise ein Netz aus Glasfasern, wenn das gekappt wird und das nicht stattfindet, dann findet dieser Drohnenkrieg nicht mehr statt. Das ist so die Darstellung, wie Brandon Bryant die heute gegeben hat.
Man muss ja auch ganz klar sagen, Rammstein ist infrastrukturtechnisch der bestausgebauteste Stützpunkt der Amerikaner außerhalb der US-Raumes. Ist auch der größte außerhalb von Amerika sich befindende Stützpunkt, den die Amerikaner haben. Und natürlich wird da der Ausbau jeglicher Technologien in alle Richtungen forciert, was man ganz klar sieht hier.
Genau, was ich auch nochmal gerne kurz beleuchten würde, ist die verschiedenen Personen, die an diesem Drohnen Einsatz beteiligt sind. Also was ich erstmal interessant finde, das hattest du, Daniel, eben schon erwähnt, den Customer, also den Kunden, das ist eigentlich ein ziemlich perfide, dass man das so nennt, aber er hat es, denke ich mal, einfach aus der Sprachregelung der US-Armee so übernommen. Und da gibt es eben, also das ist sozusagen der Mission Controller, also derjenige, der die Operation in Gang setzt oder sagt, hier, wir müssen jetzt den beschatten oder wir müssen dieses High-Ranking-Target töten. Wen gibt es da noch? Oder Cebas, was willst du dazu sagen?
Also richtig, in erster Linie werden solche Namen natürlich gewählt, um ein bisschen den Bezug der Realität aus dem Ganzen rauszunehmen. Deswegen auch versucht man oder hält man während der Ausbildungszeit die Leute so lange in den Containern, dass sie den Realitätsbezug und auch die Außenwelt vergessen und das Ganze mehr ansehen wie ein Computerspiel. Und der Mission Controller ist im Grunde genommen derjenige, der gar nicht mit vor Ort in der Kabine sitzt, sondern der wirklich im Lagezentrum ist und verschiedene Informationen aus unterschiedlichen Quellen halt filtert, vorsondiert und letztendlich entscheidet, welche Bilder auch zurück in die Kontrollzentrale gegeben werden, wo zum Beispiel der Weapons Controller und der Drohnenpilot im Endeffekt sitzen.
Es war auch zu hören, dass deutlich von It sprach, wenn es um das Ziel ging. Also dass es keine Person ist, sondern wirklich ein It, ein abzuschießendes Subjekt. Also wirklich wahrscheinlich, um sich da emotional oder eben von freimachen zu können oder überhaupt ja, mit leben zu können wahrscheinlich.
Genau, es wurde ihm gegenüber einfach als Verräter beziehungsweise als Feind dargestellt und er hat dann auch sehr eindrücklich beschrieben, wie viel er von den Zielen eigentlich sehen kann. Er hat auf eine naheliegende Brücke hier am Saal, die vorbeiführt, über die Spree gezeigt und gesagt, ja, das ist ungefähr die, so wie sie die Person da jetzt sehen, so sehe ich die Person aus. Ich kann ungefähr sagen, die ist 1,80 bis 2 Meter groß, aber das Gesicht kann ich schon nicht mehr interpretieren. Und wenn der Person jetzt nicht auffällig plötzlich ein Arm oder ein Bein fehlt und mir ein Ziel angekündigt ist, was halt alle Arme und Beine hat, dann gibt's eigentlich keine Möglichkeit zu sagen, ich mache da jetzt einen verkehrten Abschuss oder nicht. Und das haben wir in ganz vielen Bereichen jetzt, was die Dienste und auch das Militär angeht, ja im Ausschuss schon gesehen. Verantwortlichkeiten werden sehr stark aufgesplittet, sodass an einzelnen Stellen eigentlich nie ein Gesamtbild entsteht und insofern auch erstmal weniger Druck auf die Einzelperson entsteht, sich bewusst zu werden, dass man eigentlich ja an der Tötung von Menschen beteiligt ist. Und durch diese starke Zerfaserung hat eigentlich jeder die Möglichkeit, erstmal zu sagen, ja nee, aber ich habe ja nur diesen kleinen Teil gemacht. Und eben nicht an dem Ganzen, an der Tötung mitgewirkt. Das ist schon ein sehr perfide gewähltes System, auch was die Hierarchien angeht. Und zum Customer, wie gesagt, sei noch gesagt, auch da ist für den Drohnenpiloten oder eben für den Operator kein Überblick drin, wer das ist. Man hat Bryant in der Ausbildung gesagt, das ist immer zwingend ein Militär. Und letztendlich sagte er dann jetzt selber einschränkend in der Aussage, nach all dem, was er jetzt gehört hat, ist das fraglich, ob das immer ein Militär war. Da kommt also wirklich mittlerweile auch so die Darstellung in den Filmen und Berichten, wirklich jeder in Frage als Teil irgendeines Geheimdienstes, sei es CIA oder NSA. Da sagte Brian zum Beispiel, von der NSA hätte er während seiner Dienstzeit nie etwas gehört und ihm sei gar nicht bewusst gewesen, dass so eine Organisation überhaupt existiert und dass das eine Rolle spielt. Und das zeigt deutlich, in welche missliche Lage er da gebracht worden ist. Und über die Motivation sollten wir, glaube ich, gleich nochmal gesondert reden. Ja.
Also ich denke, dass vor allen Dingen durch diese Streuung, die örtlich stattfindet, dass nur so in so einem großen Maße Mord möglich ist. Weil eben dadurch, dass keiner explizit mehr ein Mörder ist, sondern es so gestreut wird, dass eigentlich alle haben die ja, reine Weste, aber ja.
Ein anderes Thema, was natürlich heute für die Abgeordneten, die ihn befragt haben, im Mittelpunkt stand der Befragung, war letztlich die Nutzung deutscher Informationen für diesen Drohnenkrieg. Wir haben das jetzt schon in verschiedenen Ausschusssitzungen gehört, die Möglichkeit, dass eben deutsche Nachrichtendienste, eben der BND, Metadaten, die der BND abgreift an seinen Abhöranlagen, dass der die eben an die USA weitergibt und dass die eben für Drohnenkriege möglicherweise verwendet werden. Dazu wurde Brandon Bryant auch befragt und man muss dazu sagen, also er wusste davon oder er konnte es eben nicht klar bejahen, er konnte es auch nicht verneinen, er wusste es halt einfach nicht. Er hat gesagt, letztlich kann jede Handynummer, die man halt irgendwie in dieses System speist, kann genutzt werden. Also letztlich geht es eben am Anfang erstmal darum, eine Handynummer zu haben, um irgendwie ein Handy in dem Zielgebiet so als Anhaltspunkt zu haben. Und dann sind natürlich die Drohnen, das muss man auch noch dazu sagen, die Drohnen sind so ausgestattet, dass sie, die haben ein System, dessen Name mir gerade...
Gilgamesh? Das System heißt Gilgamesh?
Genau, dieses System, richtig. Und das ist quasi, funktioniert so, dass die Drohne dann ein Mobilfunknetz aufmacht oder also eine Mobilfunkantenne und die Handys in einem bestimmten Bereich um die Drohne sich da eben einloggen und dann darüber eben selbst die Drohne selbst Metadaten sammeln kann. Genau.
Ja, es läuft halt so, dass dieses Gilgamesh-System einen starken Handymasten simuliert und die Handys neigen natürlich dazu, sich immer das stärkste Signal zu suchen und sich zu verbinden. In der Drohne selbst läuft dann eine Datenbank durch und prüft ab bei allen angemeldeten Handys, ob die Kombination aus E-Mail-Nummer und SIM-Nummer bzw. SIM-Kartennummer und Telefonnummer einen entsprechenden Treffer ergibt. Und das wird mit der Datenbank, der Zieldatenbank abgeglichen und dann ist eben klar, ob man ein entsprechendes Ziel im Visier haben kann, gerade in diesem Bereich. Auch hier war er wieder nur Teil eines ganz großen Prozesses und über die Herkunft der Daten eigentlich nicht im Bilde. Die kam aus einer großen Datenbank, befüllt wurde die von anderen Menschen und er konnte aber insofern Klarheit in den Ausschuss bringen, als dass er die technischen Abläufe bestätigt hat. Er bekam Unterlagen von The Intercept vorgelegt, konnte da Einblick nehmen, wie die Technik insgesamt dargestellt wurde und kommentierte das auch sinngemäß so, dass er sagte, das sind die treffendsten und genauesten Unterlagen, die ich zu dem Thema je in der Hand gehabt habe. Und er kannte sich deswegen damit aus, weil er in seiner Verantwortung, in seiner Einheit regelmäßig Besucherführungen zu machen hatte. Wer schon beim Militär war, der kennt das. In regelmäßigen Abständen kommen irgendwelche Besuchergruppen vorbei. Das sind teilweise hochrangige Militärs, teilweise irgendwelche Ausbildungsgänge oder eben auch Politiker. Und die kriegen dann Briefings über Möglichkeiten, Einsatzoptionen der jeweiligen Systeme. Und Bryant war jemand, der genau diese Briefings gehalten hat. Und das hat Herr Ströbler auch sehr gut rausgearbeitet. Nachdem die CDU versucht hatte, die Glaubwürdigkeit von Bryant ziemlich plump zu erschüttern und zu sagen, ja, sie haben ja eigentlich gar kein richtiges Wissen über Rammstein, das stammt ja eigentlich nur aus PowerPoint-Präsentationen, konnte Herr Ströbler mit der Aussage nochmal klarstellen, ja, es stammt aus PowerPoint-Präsentationen, aber eben aus genau den relevanten, wie das Militär sich selbst in seinen Fähigkeiten darstellt. Also es ist eine First-Class-Quelle zu den technischen Abläufen, die Brandon Bryant da zitiert hat. Und er konnte eben auch sagen, dass die Darstellung vom Intercept mit dieser Quelle übereinstimmt beziehungsweise authentisch ist und das sinngemäß richtig wiedergibt, korrekt wiedergibt, in einer guten Darstellung wiedergibt. Und das war eine wirklich fundierte Aussage, die er da treffen konnte.
Genau. Zur Vollständigkeit halber trotzdem nochmal sei erwähnt, dass er, dass Brandon Bryant selbst nur 4 Stunden, glaube ich, mal auf Rammstein war, als er da sozusagen beim Durchfliegen war. Also hat er dazwischen gelandet, eine Zwischenlandung gehabt. Aber natürlich, er hat halt auch selbst nochmal gesagt, er hat halt jedes Mal oder hat halt regelmäßig in seinem Dienst Kontakt mit der mit dem Stützpunkt dort gehabt, um eben bei irgendwelchen Verbindungen der Drohne oder seines Stützpunkts zur Drohne musste er mit denen eben telefonieren. Genau. Dann wollten wir noch über die Motivation von ihm sprechen. Genau. Daniel, du hast das Wort.
Genau. Also das war zu Anfang eine ziemlich perfide Aktion, die Patrick Sensburg da zum Auftakt gemacht hat. Er hat Brandon Bryant zu seiner Motivation befragt, zum Militär zu gehen. Und Brandon hat gesagt, naja, dass es ihm eigentlich nie darum gegangen wäre, Menschen aktiv zu töten. Und dass er kurz vorher vorgehabt hätte oder auch angefangen hatte, Journalismus zu studieren und kreatives Schreiben gemacht hat. Und dann aber, weil er eben gesehen hat, wie seine Mutter über Jahre den Studienkredit hätte abbezahlen müssen, der Verlockung erlegen ist, zum Militär zu gehen. Und das sind so Momente, wo er mir aus der Seele spricht, weil es mir letztendlich bei meiner Verpflichtung in die Bundeswehr ähnlich ergangen ist, beziehungsweise genauso ergangen ist. So wie Bryant das Recruitment-System bei den Amerikanern beschrieben hat, was die jeweiligen Anwerber da an Vorzügen anpreisen. Nämlich, du bekommst eine Ausbildung und musst dafür nichts bezahlen. Du kannst durch die Welt reisen, kommst rum und erlebst etwas. In Amerika kommt noch hinzu, ja, du bist krankenversichert. Das sind harte Faktoren, die in einem jungen Leben, 18, 19 Jahre, wenn du von der Highschool kommst oder eben gerade frisch vom Abitur kommst und dieses gefährdet siehst, weil du erstmal nicht weißt, wie du deine Existenz aufbauen sollst, sind das Faktoren, die sehr schnell ziehen. Und er ist dann den Versprechungen quasi erlegen und musste dann auch sehr schnell feststellen, dass die Versprechungen nichts wert sind und dass man so eingesetzt wird, wie das die Armee gerade vorsieht. Du bist ein Werkzeug der amerikanischen Armee beziehungsweise der amerikanischen Regierung. Das wurde ihm sehr deutlich vermittelt und deswegen wurde er dann auf diesen Platz des Drone Operators verschoben. Er war auch selbstkritisch damit und sagte, ja, das Militär hat erkannt, dass ich intelligent war, aber besonders clever kann ich nicht gewesen sein, denn ich sitze ja jetzt hier und das sind Dinge, wie sie mir mit der Bundeswehr passiert sind und die nicht nur von mir, sondern auch von ganz vielen Gruppen hier in Deutschland kritisiert werden, nämlich, dass die Bundeswehrrealität in der Anwerbung nichts mit dem zu tun hat, was sich hinterher im Dienst abspielt. Da wird Sanitätern suggeriert, sie wären quasi jeden Tag im Rettungsdiensteinsatz und letztendlich stellen sie dann fest, wenn sie in die Truppe kommen, ja, ist doch kein Rettungsdienst, wir sitzen doch den ganzen Tag irgendwie rum und Zeit ab und das, was versprochen wurde, findet halt nicht statt. Und darüber muss man aufklären, das hat er heute auch getan mit seiner Aussage, da nur in Bezug auf die auf das US-Recruitment-System. Aber von meiner Position aus, wie gesagt, das waren für mich die gleichen Motivationen, ebenfalls in die Armee einzutreten und hinterher dann auch festzustellen, wenn man genauer hinschaut und bereit ist, genauer hinzuschauen und mal hier hinter die Sachen guckt und da hinter die Sachen guckt, dann stinken diese Läden an allen Ecken und Enden.
Trotzdem bleibt noch die Frage, wie er das 5 Jahre und 5 Tage dort ausgehalten hat, wenn er das von Anfang an so durchleuchten konnte, dass die Versprechungen nicht eingehalten werden.
Das hat er damit begründet, beziehungsweise auch dadurch beschrieben, dass er gesagt hat, und auch da sind wir wieder sehr ähnlich, er war in seiner Motivation voll dabei und war lange Zeit davon überzeugt, er tut etwas Richtiges und etwas, was vom Kongress beziehungsweise vom Volk gewollt ist. Und das trägt eine ganze Weile lang, aber das trägt auch nur so lange, bis es mit grundlegenden moralischen Werten in Konflikt gerät. Und bei mir war das sehr am Ende der Dienstzeit und da ging es dann um den Umgang mit Kriegsgefangenen. Bei ihm war es dann letztendlich die Summe aus all dessen oder aus all dem, was er bei den Drohnenabschüssen erlebt hat, dass es keine Selbstkritik gab, dass es eher Kritik gab, wenn ein Abschuss nicht stattgefunden hat oder abgelehnt worden ist, dass er zum Beispiel bei der Übernahme falsche Daten präsentiert bekommen hat und nicht wirklich darüber darüber informiert war, welche Personen in dem Haus waren, dass er natürlich mit ansehen musste, wie die Drone-Strikes dazu geführt haben, dass es zu zur Tötung von Unbeteiligten kam. Und er steckte eben sehr lange in dem System drin, dass er feststellte, es macht keinen Unterschied, ob ich da jetzt rausgehe oder nicht rausgehe. Der Nächste macht den Abschuss. Und er kam bis zu dem Punkt, wo er es nicht mehr ausgehalten hat und gekündigt hat, nach 5 Jahren und 5 Monaten, ist ehrenhaft entlassen worden, was er heute im persönlichen Gespräch noch anführte als Grund, warum man ihn rechtlich auch bisher nicht belangt hat. Und ihm sind sogar 109.000 US-Dollar angeboten worden, dafür, dass er seinen Job weitermacht. Also die Army war mit seinen Leistungen zufrieden, nur er kam irgendwann an den Punkt, wo er gesagt hat, ich kann es moralisch nicht mehr. Und ebenfalls aus persönlichen Gesprächen im April, so wie auch jetzt, weiß ich, wie sehr er mit sich kämpft und mit dem, was er getan hat und wie die Auswirkungen der posttraumatischen Belastungsstörung für ihn sind. Und das tauscht niemand gegen 109.000 US-Dollar ein. Das möchte niemand am Hacken haben.
Was auch noch hinzukommt, ist halt, man achtet in den Kreisen halt natürlich bei der Air Force auch ganz genau darauf, dass die Leute sich ausschließlich in einer sozialen Filterbubble bewegen, die dem Job sehr zutreffend ist. Also du verbringst, ich sag mal, circa 70% deiner Freizeit nur mit Gleichgesinnten. Also erstens mit Personal, die ähnliche Tätigkeiten machen oder in einem gleichen Verwendungsrahmen unterwegs sind. Du wohnst im Regelfall, wenn du in den USA stationiert bist, auch auf dem Stützpunkt halt ganz einfach. Dein Nachbar links, dein Nachbar rechts, dein Nachbar gegenüber, die haben alle gleiche Tätigkeiten. Man verbringt Freizeit zusammen vom Barbecue, man geht zusammen zum Sport, geht auf der Base einkaufen. Also es ist auch relativ schwer, aus dem regulierten Alltag auszubrechen und ein Leben außerhalb zu führen. Ja, er ist auch ein Stück weit konstruiert, also auch aus diesem Alltag rauszukommen und den Gedanken irgendwie freien Lauf zu lassen. Es wird schon extrem darauf geachtet, dass man da reglementiert und kontrolliert wird.
Man darf bei der Geschichte auch nicht vergessen, die Forderung ist ja, mal eben seine Lebensgrundlage, also seine finanzielle Lebensgrundlage aufzugeben und zu sagen, nee, ich stelle die moralischen Werte jetzt in den Vordergrund. Wer das von jetzt auf gleich kann, Hut ab und Respekt. Bei vielen ist das eine Entscheidung, die erst lange reifen muss. Und bei ihm war es eben auch so, dass das eine Zeit gedauert hat, bis er dann gesagt hat, okay, ich kann es nicht mehr und ich muss mich jetzt dagegen stellen. Und dadurch, dass er dieses Whistleblowing betrieben hat, vor die Vereinten Nationen gegangen ist, den Mund aufgemacht hat, im Wissen, was mit Ex-Soldaten wie Chelsea Manning passiert ist, im Wissen, wie mit Julian Assange, auf die er heute auch hingewiesen hat, umgegangen worden ist, wie das ausgehen kann, das zollt mir großen Respekt ab. Und wir haben es ja auch bei der Zeugenvernehmung erlebt, nachdem dann die Vernehmung zu Ende war, gab es offenen Applaus, der gleichzeitig unten im Plenum bei den Abgeordneten wie auch oben auf der Bühne startete und von niemandem in Frage gestellt worden ist. Also wir waren von dieser Aussage und der Klarheit und auch der Bereitschaft, überhaupt sich da zu exponieren, deutlich beeindruckt.
Das war auch Premiere, glaube ich, dass jemand so beklatscht wurde. Das habe ich noch, gab es im Untersuchungsausschuss, also in diesem auf jeden Fall noch nicht.
Mit stehenden Ovationen verabschiedet, hat hier auch noch keiner geschafft.
Genau. Gut, dann.
Wie sagte ein Journalist aus der Tribüne, der netteste Massenmörder, den ich je kennengelernt habe?
Dann gehen wir mal zum nächsten Thema und zwar der zweiten Zeugin, Frau K. Die ist allen Hörern, die schon seit 2 Folgen dabei sind, mindestens ein Begriff. Die war, wie ich eingangs erwähnt habe, in der Folge 15 schon ein Thema. Und zwar war sie die Leiterin der BND-Tarnmittel, haben wir jetzt heute gelernt, heißt es. Also BND-Tarnmittel-Hauptstelle für Befragungswesen, kurz HBW. Und diese Hauptstelle für Befragungswesen hat Asylbewerber in Deutschland befragt. Und zwar durch deutsche BND-Mitarbeiter. Auf die Praktikanten kommen wir noch zu sprechen. Aber auch durch Amerikaner vom DIA, Defense Intelligence Agency, genau. Genau. Ja, Frau K., gehen wir mal da kurz drauf ein. Eins vorweg noch. Heute gab es am Anfang einen anderen Rechtsbeistand, und zwar Frau Dr. Schork aus der gleichen Kanzlei wie der Herr Eisenberg. Irgendwann hat es aber wieder gewechselt und Herr Eisenberg war wieder da und hat auch für ordentlich Krawall gesorgt. Oder ja, Aufregung, sag ich mal.
Ja, Herr Eisenberg wirkte heute ein wenig erkrankt, ja. Er kränkelte ein wenig, aber er hat sich nicht die Schau stehlen lassen, ja.
Das stimmt. Okay, aber erstmal vielleicht so zu dem, was Frau K. generell gesagt hat. Am Anfang hat sie sich erstmal korrigiert, die Aussagen vom letzten Mal, oder irgendwie meinte, sie müsste jetzt erstmal was korrigieren und hat dann irgendwie. Also es war irgendwie so ganz durcheinander, man hat auch nicht richtig verstanden. Hat sie zum Beispiel gesagt, also beim letzten Mal hat sie ja gesagt, dass die Telefonnummern, die bei diesen Befragungen von den Asylbewerbern ermittelt wurden, dass diese Telefonnummern an die USA in einer verfälschten Form gegeben wurden. Also da haben, glaube ich, alle das so verstanden, dass die Telefonnummern wirklich geändert wurden, also als ob, dass sie immer noch wie richtige Telefonnummern aussehen, nur einfach falsche Nummern und so weitergegeben wurden. Da hat sie heute gesagt, nee, sie hat sie irgendwie nur gekürzt zur Verfügung gestellt. Da hat man dann so verstanden, oder Herr Sensburg hat auch in die Richtung gefragt, als ob die sozusagen, wie man das kennt, dass man irgendwie nur die letzten Stellen zeigt und den Rest irgendwie schwärzt. Und dann hat sie am Ende aber gesagt, nee, die wurden dann gar nicht an die USA weitergegeben, sofern natürlich kein Amerikaner bei der Befragung dabei wäre, weil sonst hat das eh schon mitbekommen. Also war irgendwie alles sehr abstrus, aber vielleicht will jemand von euch mal ein Thema aufgreifen.
Ja, Frau K. war heute sehr zäh. Sie erwähnte auch recht früh zu Beginn ihrer Befragung, dass man sich ja hat ausgetauscht mit Kollegen über diesen Internetblog netzpolitik.org und über das Gesagte hier in der Ausschusssitzung. Und daraufhin wohl auch einige Aussagen heute nicht getätigt worden, die sie wohl in erster Sitzung schon getätigt hätte oder Antworten geliefert hätte, wenn man sie dort halt hätte schon befragen können. Sie war heute extrem darauf fokussiert zu mauern an allen Ecken und Enden und bloß keine neuen Fragen aufwerfen zu müssen und zu können. Es war ja, wie soll man sagen, ein recht zähes Unterfangen heute von Frau K. Informationen zu bekommen. Oder klare Antworten, selbst auf Ja-Nein-Fragen wurde ausweichend geantwortet, und wenn dann eine Präzisierung erfragt wurde. Oder wie zum Beispiel von Konstantin von Notz heute ein Ordnungsgeld gegenüber der Zeugin eingefordert wurde dann einfach schlichtweg gesagt, ja, kann mich nicht erinnern.
Also es war wirklich abstrus. Dieses "Ich kann mich nicht erinnern" kam immer wieder als Ausrede, auch wenn sie vorher eigentlich schon auf halbem Weg Dinge eingestanden hatte, nachdem es dann zu einer Belehrung kam. Also sie hatte an einer Stelle möglicherweise gesagt, dass Handynummern erfasst worden sind. Das fiel aber hinten runter. Ich konnte es hören, weil ich so gerade in Richtung Eisenberg und ihrem Ausspruch saß. Herr Sensburg hätte es auch fast wiederholt mit dem möglicherweise, biss sich dann aber auch auf die Zunge. Und als dann die Nachfrage nochmal kam, war ihr dann plötzlich wieder bewusst, dass es nicht erinnerlich sei. Ich habe in der ersten Sitzung, wo ich noch so ein bisschen nachlässig oder nachsichtig mit ihr war und quasi davon ausgegangen bin, das kann ja schlechtes Gewissen sein, was ich da gesehen habe, dass sie sich bewusst geworden ist, dass sie an Tötungsaktionen mitgewirkt hat.
Kriminalität.
Genau, da bin ich heute insoweit von abgerückt, dass der Eindruck schlechtes Gewissen eigentlich nicht mehr trägt und dass es auf mich in der Sitzung eher kriminell gewirkt hat, was sie da an Taktik fabriziert hat. Wir haben hier 3 Stunden gesehen, wo sie dieses Katz-und-Maus-Spiel mit den Abgeordneten gespielt hat, Leute zur Weißglut quasi gebracht hat, Dinge falsch verstanden hat, mit Worthülsen geantwortet hat, die sie dann mit komischen Inhalten gefüllt hat. Und als dann nach diesen komischen Inhalten konkret gefragt wurde, landete sie wieder bei nicht erinnerlich. Zusätzlich noch die Karte, dass sie sehr belastet sei und die Zeugenbefragung psychisch dann auch gegen Ende nicht mehr durchgestanden hat und deswegen aus Gesundheitsgründen das Ganze abzubrechen hatte. Das war eine echt peinliche Vorstellung des BND, des Kanzleramts, aller beteiligten Dienste. Und das konnten wir bei Leuten vom Kanzleramt und beim Herrn Ackmann vom Innenministerium an den Handbewegungen, an der Körpersprache wieder ablesen, von hochroten Köpfen über nervös gestrichene Kinns und der Griff an die Nasenspitze und das Massieren der Oberlippe. Die Hände waren permanent in Bewegung auf der Regierungsbank, während diese Aussagen da liefen, die an Peinlichkeit heute nicht zu überbieten waren von Frau K. Cebas, sag du noch was.
Ja, und mein spezieller Freund hier im Ausschuss, der gute Herr Eisenberg, hat heute auch wieder alles gegeben. Er hat alle Register gezogen, um irgendwie die Zeugin aus ungünstigen Situationen rauszuholen und hat jegliche Argumente und wie gesagt, er hat alle die Mittel, die ihm irgendwie zur Verfügung standen, hier heute gezogen, hat einfach dazwischen gerufen, die Sitzung für sich teilweise auch und die Zeugin einfach unterbrochen, um Beratung zu machen und die Abgeordneten heute echt hart angegangen, muss man ganz ehrlich sagen, was ich in der Form mir hätte nicht bieten lassen. Auch als Ausschussvorsitzender wäre ich da mal eher mit ihm ins Gericht gegangen, hätte da klare Worte gefunden für ihn, was heute leider versäumt worden ist.
Genau, da gab es heute auf jeden Fall einige Auseinandersetzungen, also genau zum einen zwischen dem Vorsitzenden Herr Sensburg und Herrn Eisenberg, aber auch Martina Renner von der Linksfraktion hat sich mit ihm eine Auseinandersetzung geliefert. Ja, und er hat zum Beispiel auch sowas gemacht, dass er dann irgendwie der Zeugin einmal sozusagen Worte in den Mund gelegt hat und gesagt hat, ja, einfach sagen, irgendwie kann ich nichts zu sagen oder habe ich vergessen oder so. Wo dann auch Herr Sensburg dann gesagt hat, naja, sie dürfen zwar eine Beratungs-, sie dürfen ihre Zeugin beraten, aber sie dürfen ihr natürlich nicht irgendwie die Aussagen in den Mund legen.
Ja, wie schon zuletzt des Öfteren aktiv Einfluss auf die Vernehmung genommen, ohne dass er dazu berechtigt ist.
Und es wurde zumindest an einer Stelle, als Martina Renner fragte, noch sehr konkret. Da ging es um die Berichterstattung der Süddeutschen Ende November, Anfang Dezember 2013, als die Enttarnung der Hauptstelle für Befragungswesen quasi stattfand bzw. einsetzte. Die Zeugin konnte halt nicht glaubhaft schildern, warum die Artikel so abstrus sein sollten, warum ihre Dienststelle aber dann damit reagiert hat, dass man in der Konsequenz keine Handynummern mehr weitergegeben habe. Man hat ihr da eine Entscheidung einer nachgeordneten Dienstpostenvertreterin, einer, ich glaube Frau V war das, vorgehalten, die entschieden hat, okay, keine Weitergabe mehr von Handynummern. Da gab es dann noch ein kurzes Hin und Her, ja, aber das sei ja eingestuft und dann musste Frau Renner noch mal intervenieren und Herrn Wolf vom Kanzleramt, der dann auch wach war, mal wieder in die Schranken weisen und sagen, nee, die Zeugin hat doch vorhin ausgesagt, dass man reagiert habe und quasi als Prophylaxe, so hat sie es dargestellt, auch wenn man die Berichte eigentlich nicht ernst nehme und eigentlich überhaupt keine Anhaltspunkte gefunden hätte, dass da irgendetwas dran sei, dass man aber genau deswegen keine Handynummern mehr weitergegeben hätte. Ich gehe mal positiv daran, wenn der BND wirklich so drauf gewesen wäre. Wir haben Vorwürfe in der Zeitung, die sehen wir jetzt als nicht berechtigt an, aber wir möchten auch gar nicht in die Verlegenheit kommen, dass da ein realer Vorwurf draus wird und dass das wirklich so verwendet wird, wie uns das von der Zeitung fälschlicherweise unterstellt wird. Und deswegen sperren wir jetzt diese Handynummern. Das hätte man auch relativ zu Beginn der Aussage auch sehr überzeugend sagen können. Aber dieses Rumgeeiere der Zeugin um genau diesen Sachverhalt hat eigentlich all das wieder unglaubwürdig gemacht. Es war ihr aber nicht zu entlocken, dass sie zugegeben hat, ja, okay, wir haben Handynummern gesammelt und an die Amerikaner weitergegeben, die möglicherweise die dann für die Zielerfassung genommen haben. Das war aus ihr nicht rauszukriegen. Sie hat stattdessen weiterhin auf dieser abstrusen Konstruktion bestanden. Es wären nur OSINT-Informationen abgefragt worden, also wie ist die Stimmungslage in der Bevölkerung, wo sind Infrastruktur-Assets in den Ländern zu finden, sprich Krankenhäuser und wo stehen die denn und sind die noch in Betrieb und welche Ärzte sind da. Das war so die Story, die sie weiterhin verkauft hat. Was auch nicht getragen hat, in dem Moment, wo ihr dann eine E-Mail vorgehalten wurde, rund um diesen Schriftverkehr, der nach der Süddeutschen Enthüllung entstanden ist, wo eben genau diese Enthüllungen als gravierend beschrieben worden sind und dass man, dass der Partner, mit dem man da kooperiert habe, sprich der US-Militärgeheimdienst, dass der betrübt und in Trauer und verärgert sei über die scheiternde Kooperation. Also da passten ganz viele Dinge überhaupt nicht zusammen, wo sie sich in ihrer Aussage total widersprochen hat. Da kann man reingeheimsen, was man will. Im Sinne der Zeugin sollte Unschuldsvermutung gelten. Aber nach diesen beiden Shows, in den beiden Sitzungstagen, wo sie da vernommen worden ist, fällt es mir schwer, da nicht noch argwöhnischer zu sein. Sie kostet den Ausschuss sehr viel Zeit, behindert das Fortschreiten des Ausschusses. Und ich glaube, letztendlich darum geht es dem BND, hier diese Erkenntnisse rund um den geheimen Krieg so lange wie möglich in der Schwebe zu halten, zu leugnen, nicht konkret werden zu lassen. Ich weiß nicht, was da sonst noch alles kommen soll.
Genau, du hast es eben angesprochen, also diese, oder sagen wir mal so, Herr Sensburg hat sie dann eben gefragt, warum eben die Amerikaner denn so unglücklich darüber gewesen seien, dass die HBW eingestellt worden sei, und da konnte sie halt auch einfach keine richtig sinnvolle Antwort geben. Also du hast schon gesagt, O sind Informationen, also Open Source Intelligence, dafür steht es. Wie ist die Stimmung im Land? Das kann die USA, also das müssen die doch wohl irgendwie auf einem anderen Wege rausfinden können, als mit einer deutschen Tarnbehörde des BND. Das war also ein bisschen abstrus.
Ja, sie konnte auch jegliche Fragen hinsichtlich Auftragsgrundlage wieder nur mit den Paragraphen 2, 3 und 8 BND-Gesetz beantworten und auch nicht spezifischer werden, obwohl man ihren Gesetzestext vorgelegt hatte. Zur Einsichtnahme wurde sie auch nicht wesentlich konkreter, was jetzt die Bemessungsgrundlage für das Handeln ihrer Abteilung gewesen ist in der Vergangenheit.
Genau, also die Rechtsgrundlage, da konnten sie auch keine neuen Erkenntnisse liefern. Herr von Notz hat dann gesagt, aus seiner Sicht, es drängt sich die Erkenntnis auf, dass es einfach keine Rechtsgrundlage für diese Stelle gab.
Um mal einen anderen Gedanken aufzumachen, vielleicht mangelt es auch Deutschland derzeit einfach an einem wirkungsvollen Zeugenschutzprogramm. Das wäre vielleicht ein Angebot, was man dieser Zeugin machen sollte, sie in ein Zeugenschutzprogramm zu nehmen, dass sie ihre Identität ablegen kann, klar aussagen kann über das, was sie da im Rahmen dieser Hauptstelle für Befragungswesen getan hat, und dann vielleicht als Bonus ein neues Leben starten darf.
Aber sie hat auch einen positiven Ausblick in die Zukunft gegeben. Sie wollte der Bundesregierung die Initialien eines Befragungsführers mitteilen, damit der Ausschuss die Möglichkeit hat, diesen dann näher zu den Techniken der Befragung hier im Ausschuss halt laden zu können und die Dinge, die sie halt nur aus Berichten kennt, da sie ja nur Berichte gelesen hat und nie einer Befragung beigewohnt hat, sich Informationen aus erster Quelle zu holen.
Und diesen Befragungsführer, den hat sie rein zufällig zwischen diesen beiden Sitzungen jetzt getroffen. Und das ist auch eine belastbare Aussage, die sie heute zu Protokoll gegeben hat. Zufälle sind Zufälle. Ich denke, da kann man sie gut zitieren, ohne sich irgendwie in die Nesseln zu setzen. Mach mal weiter.
Ja. Ich glaube, wir sind auch schon kurz vorm Ende. Vielleicht noch eine Frage an Stella. Was war denn mit dem Praktikanten? Da war ja letztes Mal die Geschichte, dass sie gesagt hat, dass es dann so ein Personal, also es gab die Richtlinie, dass eben bei jeder Befragung eben auch ein Deutscher dabei sein sollte und eben nicht die Amerikaner diese Befragung alleine durchführen sollten. Und dann gab es wohl so einen Personalmangel auf der deutschen Seite, dass wohl Praktikanten damit gegangen sind. Und heute hat sie das Ganze ein bisschen relativiert. Okay. Heute hat sie das Ganze ein bisschen relativiert und hat gesagt, Praktikanten wurden nur, ich zitiere, in ganz extrem wenigen Fällen eingesetzt, und später hat sie dann gesagt, also eigentlich waren es gar keine Praktikanten, sondern es waren, ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendjemand hatte dann so danach gefragt, ob es ein Inspektoranwärter sei, fand ich auch einen lustigen Begriff, weiß auch nicht warum, aber auf jeden Fall hat sich herausgestellt, es waren also keine Praktikanten, sondern es waren letztlich einfach Auszubildende, also oder Leute in der Ausbildung beim BND, und es waren halt auch angeblich nur ganz wenige oder einer.
Genau, das war ja eben das Ding. In der letzten Sitzung ist der Eindruck entstanden, es seien Praktikanten zum Einsatz gekommen. Dann wurde natürlich gefragt, was ist denn ein Praktikant? Dann wurde ihr vorgehalten, das ist eigentlich in keinem Ausbildungsgang vorgesehen, wenn das jetzt nicht ein Anwärter war. Wo kommt überhaupt diese Bezeichnung Praktikant her? Und dann wurde eben im Verlauf dieser Aussage aus der Mehrzahl auch noch die Einzahl und dann die konkrete Einzahl, denn es wäre genau nur ein Praktikant gewesen. All das trug zu diesem negativen Bild bei, was sie da heute abgegeben hat und was sie eben in ihrer Glaubwürdigkeit überhaupt nicht hat überzeugen lassen. Sie wirkt unglaubwürdig, sie wirkt, als sucht sie Ausflüchte und als würde sie gezielte Falschinformationen in diesen Ausschuss geben. Das ist schwer nachzuweisen. Aber es ist keine Taktik, die der BND so fahren sollte. Wir sind schon deutlich kreativer anders informiert worden in den letzten Sitzungen, um das mal so auszudrücken.
Also wir könnten Stella noch mal genauer befragen, wo sie denn war bei der letzten Sitzung. Oh, weil ja, auf Twitter konnte man sehen, Pullach Bad Aibling. Stella, hast du dich vorgestellt? Hast du dich für einen Praktikumsplatz beworben?
Nur in nicht öffentlicher Sitzung.
Sehr gute Antwort. Ich würde sagen, dann...
Jemanden haben wir noch vergessen. Die Anna ist heute nicht hier. Das haben wir gar nicht erwähnt, denn die hat rund 80 Normseiten heute im Ausschuss produziert. Sagte zwischendurch, hey, meine Fresse, das ist ja mehr als in meiner Masterarbeit und ist deswegen nicht hier, weil ihr ein bisschen Schlaf zusteht. Es geht nach Brüssel. Wahrscheinlich spürt sie dem Herrn Oettinger am Wochenende nach.
Genau, sie muss morgen früh weg. Deswegen, viele Grüße und so. Dann würde ich sagen, haben wir das für die heutige Sitzung. Noch zwei Hinweise. Zum einen, die nächste öffentliche Sitzung findet dann im November, und zwar am 5. November statt. Da kommt Kurt Graulich, der ist ja der von der Bundesregierung ernannte Sonderermittler, der sich die Selektoren jetzt beim BND und mithilfe von BND-Mitarbeitern angeschaut hat. Wir sind gespannt, was er also zu berichten hat. Da könnt ihr euch auf jeden Fall anmelden, wenn ihr da hinkommen wollt. Und zum anderen noch eine traurige Erwähnung. Morgen wird dann die Vorratsdatenspeicherung im Bundestag beschlossen werden. Danach werden dann unsere Metadaten 10 Wochen und unsere Standortdaten 4 Wochen gespeichert werden. Hurra!
Ja, genau. Zu dem Thema findet morgen auch noch eine Demonstration statt. Also ab 8 Uhr seid ihr herzlich willkommen, am Bundeskanzleramt aufzutauchen und mit zu demonstrieren.
Also Freitag, wenn der Jonas jetzt noch rechtzeitig den Podcast online stellt, bis morgen früh um 8.
Das ist ziemlich gemein, weil ich nämlich nicht sicher bin, ob ich das schaffe bis morgen früh. Also eventuell ist es jetzt schon zu spät. Also ich meine, zu spät, dass es... Gesetz beschlossen wird, ist es sowieso. Und jetzt geht auch noch das Licht aus hier. Ja, wir sind am Ende. Es bleibt mir noch zu danken, und zwar an alle Leute, die uns hier den Flatterknopf drücken, und besonderer Dank an Udo, Knut und Martin. Ihr wisst warum. Vielen Dank
dafür.
Und schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Tschüss. Bis bald.